Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott.
Es gibt nichts Lieberes als den lieben Gott. Ja, stimmt wirklich. Kannst du jeden fragen. Wir wissen alle nicht viel über Gott, aber wenn wir eines wissen, dann, dass er lieb ist. Und wer noch im deutschsprachigen Raum bereit ist, überhaupt über Gott zu sprechen, der ist nur dann dazu bereit, wenn als Vorannahme gilt, dass Gott lieb ist. Vorannahmen sind sehr wichtig für uns Menschen. Aus unseren Vorannahmen leiten wir unser weiteres Handeln ab. Ich zum Beispiel gehe nur deshalb Radfahren, weil ich inzwischen weiß, dass ich danach sehr glücklich über die geleistete Anstrengung sein werde. Meine Vorannahme vor dem nächsten Mal aufs Rad steigen ist also, dass es mir auch dieses Mal letztlich gefallen wird, während parallel mein Körper mich mit schwenkender weißer Fahne eigentlich die ganze Zeit aufs Gegenteil hinweisen möchte. Dennoch fahre ich los, nur aufgrund meiner Vorannahme. Ähnliches beim Thema Wandern. Meine Güte, sind die ersten Kilometer anstrengend für mich. Alles ist unschön. Die Steigung ist unschön, die steifen Beine sind unschön, meine Füße sitzen nicht richtig in den Wanderschuhen und das ist unschön, die Socken kneifen. Alles ist unschön. Aber am Ende eines Wandertages bin ich einfach nur glücklich. Wegen der Überdosis Natur, die ich sehen und riechen konnte, wegen des Weitblicks und der körperlichen Erschöpfung. Meine Vorannahme vor dem nächsten Mal loswandern ist also, dass ich am Ende des Tages glücklich sein werde. Also wandere ich los. Nur aufgrund meiner Vorannahme. Während mein Körper, hier wegen weißer Fahne und so, weißt du ja schon. Und so ist das für viele Menschen auch mit Gott. Sie sind im Grunde nur deshalb bereit, über ihn noch nachzudenken und zu sprechen, weil sie vorannehmen, dass Gott lieb ist. Also, dass er der liebe Gott ist. Dabei ist es so, dass wenn man die Bibel mal so durchliest, und das ist ja die für Christen relevante heilige Schriftensammlung, die uns von Gott berichtet, mal mindestens die Hälfte der Bibel nicht unbedingt ein sehr liebevolles Bild von Gott zeichnet. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die halbe Bibel berichtet uns von einem strafenden Gott, von einem zornigen Gott, von einem wütenden Gott, von einem ungnädigen, ausschließenden oder auch verbannenden Gott. Wie um alles in der Welt konnten die Omas unserer Nation die Saga vom lieben Gott überhaupt entwickeln? Vielleicht war das ihre Hoffnung. Vielleicht brauchten sie das als Trostmittel für die unzähligen Kinder und Enkel, für die sie eine Erklärung brauchten, bei manchen, dass diese weinen ließ. Aber hat das was mit dem real existierenden Gott zu tun? Nein, der Gott, von dem die Bibel berichtet, bestraft Adam und Eva und Mose und Kain und den ägyptischen Pharao und seine ganze Armee, die im Meer ersäuft, und alle Bewohner von Sodom und Gomorra, die durch einen Feuersturm umkommen und möglicherweise viele Menschen am Ende dieser Zeit, die nicht nach Gottes Willen gelebt haben und das ganze Volk Israel als Gottes in die Verbannung verschleppen ließ. Und zur Zeit von Noah sogar die ganze Welt, als Gott alle durch Dauerregen umkommen ließ, außer Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen und alle Tiere, die seinerzeit herumkreuchten. Das ist wahrlich nicht die Erzählung von einem lieben Gott. Das ist die Erzählung von einem ziemlich wütenden und bestrafenden und wählerischen Gott. Also noch einmal. Warum ist die Vorannahme so vieler Menschen, dass Gott lieb sein soll? Ein einziger Satz, den ich neulich in einem Interview gelesen habe, gibt mir eine Antwort. Der Zorn Gottes ist der Schatten seiner Liebe. Der Zorn Gottes ist der Schatten seiner Liebe. So, und jetzt will ich diesen einen Satz weder zu schnell durchwinken, noch zu schnell ablehnen, sondern ich will ihn verstehen. Warum könnte ich ihn ablehnen? Weil mir meine eigene Vorannahme, dass ich nur einen liebevollen Gott zu akzeptieren bereit bin, wichtiger ist, als mich der Realität zu stellen, also dem, wie es wirklich ist. Das wäre mir nicht schlau genug. Und ich bin bereit anzuerkennen, dass Gott selbst bestimmen darf, wie er ist. Und dass er nicht so sein muss, wie ich ihn gerne hätte. Das versuche ich selbst Menschen gegenüber schon zu berücksichtigen und gegenüber Gott will ich das erst recht. Der Zorn Gottes ist der Schatten seiner Liebe. Warum könnte ich diesen Satz zu schnell durchwinken? Weil er so schlau klingt, irgendwie so richtig, weil er danach klingt, als wäre der Zorn Gottes eine der Konsequenzen seiner Liebe. Und dann haben wir den lieben Gott ja doch zuerst und alles ist am Ende doch gut. Nee, das geht mir zu schnell. Das will ich nicht einfach durchwinken, das will ich verstehen. Der Zorn Gottes ist der Schatten seiner Liebe. Ich finde, das klingt ein bisschen so, als gäbe es eine B-Side der Liebe Gottes, eine Kehrseite der Medaille. Das klingt also so, als würde der liebe Gott zunächst einmal lieben und in irgendeiner Form auch eine dazu passende Reaktion auf seine Liebe erwarten. Und wenn die kommt, dann bleiben wir im A-Bereich. Dann bleibt's zugewandt und gemeinschaftlich und liebevoll. Bleibt aber diese eigentlich auf die Liebe hin erwartbare Reaktion aus, dann könnte sich der Schatten Gottes einem Menschen zuwenden und der ist zorngeprägt. Und ich glaube, hier darf man nicht den Fehler machen zu denken, im Zorn Gottes wäre keine Liebe mehr enthalten. Nein, ich verstehe das mit dem Schatten so, dass es den Zorn Gottes überhaupt nur deshalb geben kann, weil Gott liebevoll ist, also weil es den lieben Gott gibt. Und da helfen mir ja nun unzählige Geschichten aus meinem eigenen Leben weiter. Also zum Beispiel, wie ich mal unsterblich in eine Sandra verliebt war, damals mit 15 Jahren, und sie mit ihren Freundinnen im Schwimmbad beobachtete und im Grunde alles Schwimmen vergessen hatte, weil ich seit Stunden einfach nur der Gruppe Mädels durchs Schwimmbad folgte, um Sandra weiter sehen zu können. Und was soll ich sagen? Am Ende dieses Tages wurde sie meine Freundin. Und ich hatte noch nie in meinem Leben eine Person so sehr geliebt wie Sandra, die nur dummerweise 3 Monate später Thomas noch viel toller fand als mich. Und so schnell ist noch nie eine Person in meiner Gunst gefallen, und zwar ohne im neutralen Mittelfeld hängen zu bleiben. Was ihr Ansehen bei mir anging, fiel Sandra von Platz 1 direkt auf Platz 389 durch. Ihr Fahrstuhl hinab sauste nur so durch die neutrale Zone des »Ich habe keine Meinung zu dir« hindurch und kam erst im Negativkeller der Personen non grata wieder zum Stehen. Im Schatten meiner Liebe für Sandra erwuchs mein Zorn auf sie. Ja, das macht Sinn. Und zwar für alle, die die Liebe wagen. Jeder, der sich in eine Beziehung hineingibt, weiß, dass der Verlust dieser Beziehung möglicherweise den Zorn auf den dann wohl ehemaligen Partner von Tag 1 dieser Beziehung an in sich birgt. Im Schatten der Liebe für deinen Partner wächst dein Zorn. So ist also der Zorn Gottes eine mögliche Konsequenz seiner Liebe. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Immer dann, wenn Gott seinen Zorn in der Bibel zunächst nur andeutet oder dann sogar entlädt, geht es ihm immer um 2 Dinge. Erstens, um die Liebe seiner Menschen zu ihm. Das ist das Verrückte. Gott will von uns geliebt werden. Und zweitens, immer dann, wenn Gott seinen Zorn zunächst nur andeutet oder dann auch wohl möglich entlädt, dann geht es ihm immer auch darum, wie wir Menschen mit anderen Menschen verfahren. Immer dann, wenn wir Menschen entweder die Liebe, die Gott für uns bereithält, oder aber die Liebe, die wir für unseren Mitmenschen bereithalten sollen, verweigern, droht der Zorn Gottes, sich zu entladen. Von daher haben wir hier gerade ein extrem ernsthaftes Thema am Wickel und zugleich kein willkürliches. Wenn Gott befiehlt, wir sollen lieben, entweder ihn und oder unsere Mitmenschen, dann ist es ihm verdammt ernst. Und zwar so ernst, dass er unsere Reaktion auf sein »Liebt mich und euren Mitmenschen« als Qualifizierungsnorm für seinen Himmel aufgestellt hat. Und es bedarf nicht viel Fantasie dafür, dass diesem Anspruch Gottes kein Mensch gerecht werden kann. Also rauscht gerade sein Fahrstuhl, in dem sein Ansehen für uns drin steckt, von Platz 1 runter auf Platz 8.003.385 herunter. Oder wie war das nochmal mit Jesus? Manchmal gibt es Menschen, die lehnen den Glauben an Jesus ab. Für mich muss keiner sterben, sagen sie dann. Oder auch: Ein Gott, von dem ich vorannehmen soll, dass er mich liebt, ist ganz sicherlich kein Gott, der eine Person so elendig blutig am Kreuz verrecken lässt. Richtig. Diese Vorannahmen sind ja auch alle falsch. Es ist ja noch viel verrückter. Am Kreuz richtet Gott seinen Zorn gegen sich selbst. Vater im Himmel, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, betet die menschliche Seite von Jesus noch am Vorabend im Garten Gethsemane. Am nächsten Tag aber akzeptiert die göttliche Seite von Jesus das Urteil von Gottes Zorn, richtet den Zorn also gegen sich selbst und trinkt, im Bild gesprochen, den Kelch des Zorns selbst aus, damit du und ich den Zorn Gottes nie wieder spüren müssen. Am Ende bleibt das Angebot eines großen Christusgeschenks, das sogenannte christliche Geschenk an dich. Ob du annehmen kannst, dass Jesus am Kreuz den Zorn Gottes auf dich ein für alle Mal beseitigt hat. Dann verschwindet jegliche Schattierung des Zornes Gottes aus deinem Leben. Ich habe dieses Geschenk angenommen und empfinde es so, dass mein Leben seitdem nochmal neu begonnen hat. Der Schatten von Gottes Liebe macht mir seitdem keine Angst mehr, auch wenn ich noch immer weiß, dass er auch zu Recht manchen Zorn in sich trägt. Und vielleicht war deine Oma, die dir vom lieben Gott erzählte, eine zutiefst gläubige, fromme Frau, die davon gewusst hat, dass Gott seinen Zorn in sich selbst aufgelöst hat und dieses Geschenk angenommen hat. Nehmen wir doch einfach einmal an, es würde dich vielleicht einiges an Überwindung kosten. Aber am Ende des Tages wärst du einfach nur glücklich, wenn du dieses Geschenk annehmen würdest.